Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Alex befindet sich auf Tauchgang an den Überresten eines arabischen Frachtseglers.
Kleine Luftblasen drängten aufwärts das Ballett der Physik. Hinzu kam ein nahezu gleichmäßiges Geräusch von 3 Pressluftventilen. Theresa und Bobby trugen Tauchausrüstungen mit Sprechfunk und Kamera. Die Maske von Alex hatte lediglich eine Sprechfunkverbindung. Entlang der Schot glitten sie hinab zum Wrack. Die Sicht war gut, um die 25 Meter weit. Ein Stechrochen kreuzte zwischen Barracudas und Zackenbarschen. Gemächlich suchte er das Weite. Der Molch stand in 32 Metern Tiefe und markierte den Fundort. Keine 10 Meter davon entfernt stießen die 3 auf runde Ballaststeine und zahllose Tonscherben. In den zerbrochenen Gefäßen tummelten sich Langusten von appetitlicher Größe. Ein unentdecktes Revier, krächzte Bobby ins Mikrofon, selbst für Fischer, und ergriff sich ein ordentliches Exemplar. Theresa witzelte: Mit Zitrone, 5 sind heute dran. Auf 2 Monitoren verfolgte Joaquin den Tauchgang. Der Molch selbst hatte keine Optik. Er empfing lediglich die Funksignale der Taucher und schickte ihre Bilder und Töne über das Kabel zur Kommandobrücke. Joaquin verglich Bobbys Position mit den gesammelten Daten. Schwenk links, Bobby, auf 11 Uhr, circa 8 Meter voraus. Da muss der Kasten sein, rief Joaquin, und lass Alex die Küche versorgen. Ist schon klar, bestätigte Bobby und ließ die Languste frei. Auf 11 Uhr, 8 Meter. Theresa und Alex schwebten über ihm. Mit seinem Klemmbrett fächelte Bobby über den Sand. Das Sediment wurde aufgewühlt und zog mit der sanften Strömung davon. Unter einigen Scherben kam eine rechteckige und von Muscheln übersäte Platte zum Vorschein. Mit seinem Tauchermesser kratzte Bobby vorsichtig an den Kanten. Es war ein recht flacher Metallkasten mit festen Wänden. Stabiler Fund, meldete er und legte ihn ohne größere Probleme frei. Das war schnell, funkte Theresa ihn an und schwamm weiter über den Rumpf des Schiffes. Auf der Brücke ärgerte sich Joaquin über einen Wackelkontakt in der Videoübertragung. Das Bild von Theresas Monitor zuckte und flackerte. Es wurde klar, dann hakte es wieder und bildete kleine digitale Klötzchen. Joe an Alex, Theresas Kamera spinnt. An technischen Problemen war Theresa nun wirklich nicht interessiert. Ist schon okay, Joe, funkte sie dazwischen. Alex, hol du die Langusten. Sie schwebte jetzt etwas abseits vom Wrack. An einem Felsen hatte sich ein Fischernetz verfangen. In den Maschen wippten leere Konserven und Plastikfetzen. Dahinter ragte etwas aus dem Seegras. Hier ist noch etwas anderes, Joaquin, meldete sie. Es waren die Henkel einer dickbauchigen Vase. Eine Amphore! Langsam schwamm Theresa darauf zu, umkreiste sie. Das Gefäß war über einen Meter hoch und hatte einen ungewöhnlich dicken Hals. Es steckte leicht schräg im Sand und schien unbeschädigt. Ich kann nichts erkennen, rief Joaquin und ruckelte am Verbindungskabel des Monitors. Weißwein oder roter, Tess? Was meinst du? Witzelte er dabei. Vorsichtig berührte Theresa einen der Griffe. Die Oberfläche der Amphore war ungewöhnlich glatt. Sie glänzte sogar etwas speckig. Tippe auf Essig, knurrte Theresa. Pessimistin, hörte sie ihn aus ihrem Kopfhörer entgegnen. Theresa zog die Seilschlinge fest um den Hals der Amphore und füllte den Bergungsballon mit Pressluft. Mit sachtem Erzittern löste sich das Gefäß aus dem Sand und stieg langsam aufwärts. Wir kommen hoch, signalisierte sie zur Dejo. Joaquin kontrollierte die Anzeige der Tauchzeitmesser. Die 3 waren seit fast 1,5 Stunden unter Wasser. Stopp an alle, Datenabgleich für Dekompression, rief er ins Mikrofon. Ihr braucht 115 Minuten. Startet mit 5 Minuten bei minus 15 Meter, verstanden? Diese Zeit will ich hier nicht verbringen, entschied Theresa. Nein, nein, Joe, mach mir die Druckkammer klar. Ich komme direkt rauf. Geh doch kein Risiko ein, funkte er dazwischen. Doch Joachim ahnte bereits, dass Theresa nicht auf seine Bedenken reagieren würde und schaltete den Kompressor auf Standby. Nein, mir reicht's, rief sie. Ich mach nur die 5 Minuten bei 15 und 12 Metern mit. Hilf mir dann aus dem Wasser. Theresa konzentrierte sich auf die Atmung. Der Bergungsballon der Amphore zog sie langsam auf 15 Meter und stieg dann weiter zur Oberfläche. Sie wusste, in wenigen Minuten würde sie in der Druckkammer sein. Nach dem lästigen Druckausgleich hatte Theresa heiß geduscht. In einem ehemals weißen Frottee-Mantel betrat sie das Labor. Gerade versuchte Joachim, den alten Messingkasten zu öffnen, eine einfache, schmucklose Schatulle. Dennoch war er recht vorsichtig dabei. Mit einem dreistöckigen Cadou-Whisky in der Hand schaute sie ihm über die Schulter. Joachim öffnete den Deckel. Der Inhalt der Truhe war völlig verschlammt, aber er war vielversprechend. Ein Haufen Münzen, 17 Rubine und 23 Smaragde. Ein paar der Edelsteine waren in einfach gebogenen Golddrähten gefasst, die Enden zu feinen Zöpfen gezwirbelt. Dazu fand er einen Dolch mit einer von Rost zerfressenen Klinge. Das ist doch mal was, freute er sich und spülte die Teile mit der Brause ab. Innerlich war auch Theresa begeistert. Der Griff des Dolches und die Scheide waren mit Goldschnur umwickelt und der Besatz mit Rubinen und Perlen deutete auf die reine Schmuckfunktion der Waffe hin. Die Juwelierarbeit wies eindeutig orientalische Züge auf, demnach musste das Schiff auf dem Hinweg verunglückt sein. Aber das war Spekulation, denn über viele Jahrhunderte waren die Araber auch auf der spanischen Halbinsel präsent. Gegenüber der Crew bewahrte Theresa jedenfalls Distanz. »Wird auch Zeit, das Boot zu überholen«, bemerkte sie kühl. »Und jetzt checken wir noch die Amphore.« »Languste in antikem Weißwein«, sagte Joachim. Er verließ das Labor und stieg auf die Kommandobrücke. »Essig zum Entkalken«, rief Theresa ihm nach. Inzwischen hatte Bobby den OP-Tisch in die Senkrechte gefahren und fixierte das Gefäß mit drei gepolsterten Spanngurten. Dabei glitt er mit der Hand über den Ton. Er wunderte sich kurz, dass er nicht einmal von Muscheln besetzt war. »Ultraschall oder willst du vorher Röntgen?«, fragte er. Konzentriert begutachtete Theresa die Edelsteine und Münzen. Die Amphore interessierte sie nicht so sehr, zumal ihr Boden nicht einmal eine Stempelgravur trug und die Form auf ein simples Einweggefäß hinwies. »Mach sie vorsichtig auf«, sagte Theresa knapp. Stück für Stück kratzte Bobby das Bitumharz aus dem Spalt zwischen dem Ton und dem dicken Pfropfen heraus. Dann hebelte er ihn aus dem Hals. Vorsichtig roch er daran. Theresa schaute kurz auf. »Na, was ist? Essig oder doch noch Wein?«, fragte sie wie beiläufig. »Nichts. Trocken.« »Nichts?« Viel hatte sich Theresa sowieso nicht versprochen, aber jetzt war sie doch enttäuscht. »Vielleicht Honig. Honig riecht kaum.« Bobby leuchtete mit der Lampe hinein. »Nein, ich glaube...« Er griff in das Tongefäß und angelte eine Art Röhre heraus. Sie war gut einen halben Meter lang und leicht gewunden. Das Material wirkte natürlich, wie gewachsen, und die Oberfläche wechselte von rau zu glatt. Ihre zarte Patina changierte zwischen grau und hellbraun. Die Öffnung am breiteren Ende war weit genug, dass er seine Faust hineinstecken konnte. Die spitz zulaufende Seite war angeschliffen und ähnelte einem kleinen Trichter. »Ein Signalhorn«, vermutete Bobby und gab das Fundstück an Theresa weiter. »Ein Horn«, wunderte sie sich. Aus purer Neugierde setzte sie es an ihre Lippen, blies hinein. Ein unangenehm greller Ton erschallte. »Da ist noch was anderes.« Wieder verschwand Bobbys Arm in der Amphore und förderte ein flaches Päckchen heraus. Arabischer FedEx mit Postraum, lachte er. Ja, das wäre ja mal was Neues. Achtlos legte Theresa das Horn beiseite. Lass sehen. Das Päckchen bestand aus einer Bandage, die nahtlos von einer grauen Wachsschicht ummantelt war. Ein Tauchsiegel, staunte sie und bröselte das Wachs auseinander. Unter der groben Bandage steckte ein Seidentuch. In mehreren Lagen war es um einen spürbar festen Kern gewickelt. Behutsam faltete sie die Seide auseinander. Haarfeine Goldfäden durchzogen den rötlich gefärbten Stoff. An einigen Stellen waren sie zu Mustern verwoben. Theresa wickelte das Tuch auseinander, schließlich erreichte es die Größe eines Strandlakens. Sie dachte an eine Art Banner oder Fahne, konnte jedoch nichts damit anfangen und schob es beiseite. Weitaus spannender schien ihr der darin eingepackte Block aus feinem Leder und Holz. Auf seiner Vorder- und Rückseite waren zwei hauchdünne Pergamente genäht, bemalt mit zarten Kreisen und Spiralen. Insgesamt sehr kunstvolle Ornamente. Ein Kodex, überlegte sie und zupfte an den Riemchen der Lederlaschen. Vorsichtig öffnete sie das alte Buch. Anders als erwartet, war es nicht gebunden. Zwar waren die Blätter in der Mitte gefalzt und vier kleine Stiche in jedem der Falze wiesen auf die ursprüngliche Fadenbindung hin, doch all diese Bogen lagen lose übereinander. Theresa schlug die einzelnen Blätter um. Sie waren erstaunlich gut erhalten und beidseitig mit hebräischen, lateinischen und arabischen Worten beschrieben. Hatte sie eine Trilinguis gefunden? Denselben Text in drei Sprachen? Jeder Historiker wusste, dass es erst mit dem Stein von Rosetta gelungen war, die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern. Der Zufallsfund vom Ende des 18. Jahrhunderts nach Christus war das Bruchstück einer antiken Stele mit einem identischen Text in drei Sprachen: ägyptischen Hieroglyphen, demotischen Zeichen und Altgriechisch. Ein perfekt in einem Pfeiler oder Grenzstein gemeißeltes Wörterbuch. Hier lag nun eine umfangreiche Handschrift vor. Allerdings war sie in drei der üblichen und bis heute bekannten Sprachen der alten Welt verfasst, die auch Theresa nicht fremd waren. Die Übersetzung der arabischen Fassung fiel ihr am leichtesten. Das Feuer ist Wärme für uns. Die Zeile wurde auf der gegenüberliegenden Seite fortgeführt. Der Moment zu schauen und Wunder, unerwarteten Antworten gegenüber offen. Theresa las die Zeile darunter. Hitze zu den Herstellern der Waffen oder dasselbe Feuer. Die Sätze begannen ohne Sinn und ohne Sinn brachen sie wieder ab. Theresa versuchte sich am Hebräischen. Dasselbe Ergebnis. Ihre Augen wanderten über den lateinischen Text. Doch auch der hatte ähnliche Lücken wie seine arabische Fassung. Überall fehlten Satzteile. Die kunstvoll gemalten Buchstaben reihten sich zu Worten, doch vollständige Sätze bildeten sie nicht. Einige Begriffe wiederholten sich in einer anderen Sprache, mitunter aber schien die eine Sprache nur fehlende Worte aus einer anderen zu ergänzen. Aber warum, fragte sie sich, und wieso derart regelmäßig?
Dankeschön. Inzwischen liegt die Spirit of Tejo im Hafen von Marseille. Theresa will den vielversprechenden Fund an ihren Hehler Pierre Lelomme verkaufen. Gerade hat er ihr 75.000 Euro für die arabischen Goldmünzen gezahlt. Nun präsentiert sie ihm vier Bogen der alten Handschrift.
Theresa zog die Seekarten aus dem Köcher und öffnete das darin eingewickelte Seidentuch. Zur Probe zeigte sie ihm auch die Ausdrucke der alten Dokumente. Stammt alles aus demselben Wrack. Die Originale sind hervorragend erhalten, wie gerade erst geschrieben. Pierre nahm ein Blatt und schaute auf den Text. Eine Handschrift? Eine dreisprachige Handschrift verbesserte sie: Hebräisch, Lateinisch, Arabisch. Wie selbstverständlich übersetzte er zwei arabischsprachige Passagen. Stärken des Menschen erwachsen aus Großzügigkeit. Drei Flüsse einer Quelle fließen. Er blickte irritiert zu ihr empor. Wie viele Seiten hast du davon? 22 Bogen, alle beidseitig beschrieben. Und dann gibt es noch den Umschlag aus fein bemalter Tierhaut. Eine sehr kunstvolle Ornamentik aus Spiralen. Pierre ließ ihre Antwort im Raum stehen. Er blätterte in den Kopien, las eine andere Stelle. Der Mensch betritt die Welt allein um... Er übersetzte ähnliche Worte aus dem Lateinischen. Es gibt ein paar grammatikalische Abweichungen und dann fehlen einige Satzteile, räumte er ein. Insgesamt aber ist es eine echte Trilinguis. Was hältst du davon? Ihre Stimme klang erwartungsvoll. Pierre blieb distanziert. Ein poetischer Sprachführer, voller Lücken. Was denkst denn du? Ich denke an 200.000. Aha, grinste er und goss sich Champagner nach. Eine solche Summe werde ich dir nicht einmal für den vollständigen Text zahlen. Die Sprachen sind nichts Besonderes und die Sätze ergeben überhaupt keinen Sinn. Er deutete auf die römischen Ziffern und hier die Zahlen. 30, 33, 38, 41. Es ist doch offensichtlich, da fehlen ganze Seiten. Damit schob er ihr die Kopien zurück. Theresa überlegte. Es war üblich, dass Kaufleute aus Furcht vor Überfällen oder Unglücken auf den Transporten durch die Wüsten ihre Ware oft auf zwei, manchmal sogar drei unterschiedliche Karawanen verteilten. Der Weg von Bagdad in den Maghreb, dort wo die Sonne unterging, war tatsächlich beschwerlich und voller Gefahren. Pierre: Unterstellen wir mal zwei Transporte. Einer ging über das Meer, wir beide wissen, der ging unter, und der andere aber führte auf der alten Handelsstraße durch den Maghreb. Theresa, du meinst Risikostreuung? Pierre nahm das Seidentuch an sich, genau, der halbe Verlust ist ja besser als der totale. Aber das macht nur Sinn bei tatsächlich teilbaren Waren. Nur, wenn du an konkrete Produkte denkst, bei diesem sauber getrennten Buch hatte der Händler oder sogar schon der Absender vielleicht ganz andere Gründe. Dein Text hier, die eine Hälfte, ist doch völlig wertlos ohne den anderen Teil.
Theresa begreift also, dass sie zunächst die zweite Hälfte der Handschrift finden muss. Ihre Recherche führt sie nach Nordafrika, direkt ins Atlasgebirge. In Mayasur, einer Oase mit Hotel- und LKW-Werkstatt, trifft sie auf den Ingenieur Niklas Berger. Die beiden machen sich auf den Weg durch die Wüste. Als Scout heuern sie Ibrahim an. Der clevere Beduine kennt die Route der alten Karawanenstraße. Nach anderthalb Tagen Fahrt im Land Rover schlägt Theresas Bodenradar an. In der engen Schlucht beginnen sie zu graben.
In der heißen Nachmittagssonne schaufelten Niklas und Theresa den Sand zur Seite. Die Erde bröckelte fast von allein und sie kamen leicht voran. Nach einer halben Stunde stieß Niklas auf etwas Zähes, auf einen gewebten Stoff. Theresa lockerte den Fetzen. Es war eine mürbe Baumwollbahn und sie schien endlos. Mit einer Hacke vergrößerte Niklas die Öffnung. Jetzt fiel das Sonnenlicht in eine kleine Höhle und erleuchtete, was das Bodenradar nur schemenhaft abbilden konnte. Von feinem Sand verschüttet lehnten drei Menschen unter dem Felsüberhang und die Stoffbahn stammte von einem Turban. Die Trockenheit und der Salzgehalt des Bodens hatten die Körper mumifiziert. Niklas war sichtlich betroffen und stellte die Hacke zur Seite. Lebendig begraben. Sie fegten den Sand aus dem unglücklichen Unterstand. Auf dem Boden hockte eine vierte Gestalt. Ihre Gesichtszüge wirkten wie irre und mit den Knien fixierte sie einen Körper am Boden. Ausgestreckt lag er unter ihr. Es schien, als drückte ihm der Irre etwas zwischen die Zähne. Teresa betrachtete die beiden genauer. Der hier starb allerdings sehr schnell, stellte sie fest und wies auf den Körper am Boden. Er hat eine durchgeschnittene Kehle. Dann war das hier Mord, fragte Niklas. Teresa beugte sich tiefer hinunter. Mit einem Spatel vollzog sie den Schnitt im Hals. Der klaffte symmetrisch von einem Ohr zum anderen. Oder die Vollstreckung eines Urteils, erwiderte sie nachdenklich. Sie öffnete die gegerbten Lippen des Opfers und schaute in die Mundhöhle des Toten. In dem gleichmäßig vollständigen Gebiss steckte ein Fetzen aus Stoff. Wie ein Pfropfen verschloss er seinen Schlund. Niklas kniete sich zu dem Ermordeten. Die Arme liegen gekreuzt über seiner Brust. Wieso hat er sich nicht gewehrt? Fragte er. Das finde ich heraus, erwiderte sie knapp. Mit einem leichten Ruck brach sie dem Toten die Arme auseinander. Unter den Ärmeln des Umhanges legte sie einen hellbraunen Stoffballen frei. Die Oberfläche fühlte sich wie Wachs an. Sofort erinnerte sie sich an das Päckchen aus der Amphore. Waren darin die fehlenden Seiten? Teresa spürte, wie Euphorie in ihr aufstieg. Der Ballen war zusätzlich mit einer mürben Darmkordel umwickelt. Sie rieb über den Stoff, roch, dann leckte sie vorsichtig an ihrer Fingerkuppe. Mit Bienenwachs getränktes Leinen, stellte sie sachlich fest, perfekt imprägniert. Sie schaute zu Niklas und wirkte äußerlich total ruhig. Und diesem Mann hier wichtiger als sein Leben, ergänzte Niklas sehr ernst. Teresa nickte. Sie hielt sich unbedingt im Zaum. Hier war sie nicht auf ihrem sicheren Schiff und hier war auch ihre Crew nicht um sie herum. Teresa warf die knapp 3 Meter lange Kordel zu den Steinen und faltete das Wachstuch auseinander. Endlich fand Teresa einen sauberen und recht gut erhaltenen Stapel von Handschriften. Wie selbstverständlich reichte sie Niklas den Stoß. Auf die Motorhaube. Und dann brauche ich den grauen Koffer aus dem Laderaum, den mit den dicken Verschlüssen. Stell ihn einfach daneben.
Es dauert nicht lange, bis religiös-konservative Kreise von dem Fund der sogenannten verbindeten Schrift, dem Kodex 177, erfahren. In Kairo, in Istanbul, vor allem in Rom stößt das Auftauchen der bereits vor 1200 Jahren vernichtet geglaubten Handschrift auf größten Widerstand. Zwar werden Teresa und Niklas von verschiedenen Seiten gewarnt, doch tatsächlich sind sie ahnungslos, welche Ränke im Vatikan und von seinen Verbündeten geschmiedet werden.
Der Signor Consulente ergriff das Wort. Das große Ganze ist offensichtlich verstanden. Und inzwischen ist Ihnen die Bedrohung durch das nun verschollen geglaubte Buch wohl auch deutlich. Also, was werden Sie tun? Was können Sie noch tun? Reagieren? Agieren? Und wie? Fragte er. Den Fund als Intrige tarnen, ihn als profane Lüge hinstellen, spekulierte er und wies sogleich auf die Konsequenzen hin. Aber wie soll man dann noch glaubhaft dementieren, falls doch... Oder alles vernebeln und gar nichts davon wissen, überrascht tun, wenn es irgendwann herauskommt. Wie entscheiden Sie dann? Können Sie dann überhaupt noch agieren? Sie brauchen einen Plan, forderte der Konsulente. Er schaute auf die 3 Männer. Irgendwelche Ideen oder Vorschläge? Kardinal Jones antwortete als erster.
Wir könnten die Texte als irrelevant einstufen und erklären, dass es gar nicht um Dogmen des Glaubens gehe. Gekreuzigt wurde ja viel unter der Herrschaft des alten Roms. Da muss ja nicht ein Bezug zu Jesus Christus bestehen.
Kardinal Beringer hatte aufmerksam zugehört. Er blieb skeptisch. Wir bezweifeln den Erfolg derartiger Desinformation, sagte er knapp. Kardinal Jones wiegelte ab.
Die verbindende Schrift mag jetzt wieder aufgetaucht sein, aber mit Sicherheit sind ihre Entdecker nicht im Besitz des Beweises für ihre Echtheit.
Niemand ist im Besitz eines Beweises, korrigierte Bischof Deveau. Aber eben das empfinde ich nun ja als unbehaglich. Wir sind uns doch darüber im Klaren, dass es ihn gibt, irgendwo. Kardinal Beringer pflichtete ihm bei. Ich teile diese Einschätzung. Die Initiatoren, gleich wie die Autoren, waren und sind glaubwürdig. Und sie bleiben gefährlich. Er wandte sich direkt an Kardinal Jones. In diesem Zusammenhang erwarte ich auch von Ihnen, sehr geehrter Jones, die Bezeichnung verbindende Schrift zu vermeiden. Belassen wir es bei Codex 177. Unverfänglich wäre wohl Trilinguis, ergänzte der Konsulente. Er zog genüsslich an seiner Zigarre und stellte sich hinter Kardinal Beringer. Weiß er bereits von der Wiederentdeckung? Zögerlich verneinte Kardinal Jones.
Der Papst ist ja nicht aus der
Er suchte nach einer guten Umschreibung.
Aus der alten Welt und er ist auch nicht lange genug im Amt.
Die Form der Antwort begeisterte den Konsulente. Eine wirklich gelungene Definition des Diesseits. Nun denn, fuhr der Konsulente fort, so soll dieser Pontifex auch weiterhin nicht belästigt sein. Die Politik der Vergangenheit holt uns ein, warnte Bischof de Vaux. Provokativ sprechen gewisse Kreise in Kairo von einem neuen Qumran-Fall. Kardinal Beringer schob den Einwand zur Seite. Bei den Schriftrollen am Toten Meer geht es lediglich um einen Datierungsstreit. Hier entwickelt sich ein ganz anderes, und zwar echtes Problem. Dezent tippte der Konsulente auf Kardinal Beringers Schulter. Ein wenig kubanische Asche rieselte auf den roten Kardinalsrock. »Nämlich«, fragte der Konsulente den Kardinal, und seine Stimme klang seltsam lauernd. »Die Gefahr einer christlichen Identitätskrise«, erwiderte Beringer knapp. Identitätskrise, aha. Und aufgrund von was? Provozierte er? Der Auflösung religiöser Vorurteile. Präzise, lächelte der Senior Konsulente. Und nun etwas mehr im analytischen Stil der Diplomatie, bitte. Es war seltsam, aber Kardinal Beringer ließ sich dieses Examinieren gefallen und formulierte eine druckreife Antwort. Es besteht die Gefahr einer christlichen Identitätskrise aufgrund der Demobilisierung religiöser Ressentiments. Brillant ausgeführt. Der Senior Konsulente wirkte zufrieden. Aber das ist kein Problem, setzte er nach. Das denke ich aber doch, widersprach Kardinal Beringer und wirkte äußerst selbstsicher. Nein, Beringer. Und nein zu euch allen, kam es scharf aus dem Mund des Konsulente. Sie haben hier kein Problem, meine Herren, Sie haben hier eine Aufgabe. Bischof de Vaux meinte als erster zu verstehen, genau, der Codex 177 muss verschwinden. Verrotten soll er in den Katakomben von St. Peter. Kardinal Beringer dachte nach. Zu viel Wissen schadet dem Glauben, sagte er. Diese Schrift muss umgehend und sie muss endgültig verschwinden. Und wie stellen Sie sich das vor? Fragte Kardinal Jones. Spielerisch atmete der Senior Konsulente den inhalierten Rauch aus. Glauben Sie an Gott, Kardinal Jones. Und glauben Sie mir, das wollen Sie wirklich nicht wissen.
Von jetzt an geht es nicht allein um die Rettung der verbindenden Schrift, sondern um das eigene Leben. Mörderische Widersacher verfolgen Theresa und Niklas unerbittlich durch halb Europa. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und herzlichen Dank an Armin Dalla Piccola. Wir sind noch ein bisschen hier und vor allem auf der anderen Seite dieser roten Wand. Da gibt es auch Bücher zu kaufen, die ich dann auch vorher gerne noch signiere und heute auch gerne noch mit Armin zusammen. Ansonsten kann ich empfehlen, der Stand vom Dietrich Verlag ist in Halle 5, Nummer G300.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.